Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Aber ob Griechenland über die Zeit wirklich in der Lage ist, diese Leistungskraft aufzubringen, das wage ich zu bezweifeln.
Der deutsche Bankchef Josef Ackermann, der wohl wichtigste Satz dieser Woche, natürlich ventiliert über die Medien. Hier im konkreten Fall uraufgeführt im zweiten deutschen Fernsehen bei Maybrit Illner. Ist das noch verantwortungsvoller Journalismus? Über den Wirtschaftsjournalismus in Zeiten der Eurokrise gleich mehr. Zuvor die Entscheidung, Paradiso weicht Oli-Sender und 88.4 öffnet sich Bürgerradios. Und das alles natürlich wie immer vom Mund zum Ohr. Auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Das war eine Top-Meldung. Der Medienrat der MABB hat Radio Paradiso die Lizenz nicht mehr verlängert und an Oldiestar vergeben. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Außerdem, nicht kommerzielles Radio hat eine neue Adresse, aber dazu gleich mehr. Vielleicht erstmal zu der Pressemitteilung zu Radio Paradiso. Und zwar hat der Medienrat in seiner Sitzung beschlossen, Oldiestar den Vorzug zu geben auf den ausgeschriebenen UKW-Frequenzen 98,2 in Berlin, 105,9 in Frankfurt-Oder, 95,5 in Eisenhüttenstadt und 90,4 in Guben. Die Frequenzen wurden bisher von Radio Paradiso genutzt. Nach dessen Lizenz bereits einmal verlängert worden war, hieß es, war über eine weitere Verlängerung auf Grundlage einer Ausschreibung zu entscheiden. Der Medienrat hat nun nach Würdigung der gesetzlichen Kriterien unter angemessener Berücksichtigung des Interesses des bisherigen Veranstalters an der Fortsetzung des Sendebetriebs dem Antrag von Oldiestar den Vorzug gegeben. Eine sehr sparsame Pressemitteilung, wie ich finde. Ich machte mich zunächst auf nach Berlin-Wannsee, dem Standort von Radio Paradiso.
Wenn der Eisverkäufer wieder viel zu tun hat, wenn Fahrradfahren wieder Spaß macht und Cabrio-Fahrer das Verdeck unten lassen, dann ist Frühling in Berlin. Frühlingsgefühle bei 98,2 Radio Paradiso. Musik zum Verwöhnen.
Matthias Gülze, was haben Sie gedacht, als Sie die Pressemitteilung der MABB gelesen haben, die ziemlich eindeutig war, dass man Ihnen die Lizenz zum Jahresende, genau zum 30.11. nicht verlängern wird?
Also das war ein Schock, mit dem keiner gerechnet hatte. In den 14 Jahren Sendebetrieb hat es keine einzige Abmahnung gegeben. Es hat ein Gespräch über das Programmkonzept gegeben und eine schriftliche Anfrage, die wir beantwortet haben. Es gab keinerlei Indizien dafür aus unserer Sicht, dass man zu einem so drastischen Schritt greifen würde.
Aber es ist normal, dass man eine Lizenz verlängern muss, dass das nicht auf Lebenszeit ist.
Das sehen die Gesetze so vor, dass nach 7 Jahren eine Überprüfung erfolgt und nach 14 Jahren wird die Frequenz ausgeschrieben. Das ist Standardpraxis und es gibt bisher aber keinen Fall in Deutschland, wo einem Sender auf diese Art und Weise die Lizenz entzogen worden ist.
Nun zitiert ja der evangelische Pressedienst, der ist ja indirekt mit bei Ihnen beteiligt über verschiedene Verästelungen, eine Studie der MABB, wonach Ihnen bescheinigt wird, dass das Programm nun doch nicht so ist, wie Sie es einmal angekündigt haben. Sie haben zum Beispiel den Wortanteil von 183,8 Minuten täglich im Jahr 2006 auf 72,5 Minuten im Jahre 2008 reduziert. Haben Sie damit nicht indirekt Ihre eigenen Vorhaben nicht erfüllt und sind deswegen abgestraft worden?
Also dazu gibt es zwei Argumentationsstränge. Der eine ist, diese Studie, die Sie zitieren, ist von Wichert aus Hamburg und wird alle 2 Jahre gemacht. Das heißt, völlig turnusmäßig werden die Programme überprüft. Über diese 14 Jahre sind wir turnus, also in 6 Studien kommen wir vor und da gibt es immer mal ein Auf und Ab. Mal kriegen wir Lob, mal kriegen wir Tadel, wie alle anderen auch. Im Jahr 2008 in der Tat gab es eine Phase, wo wir nach einem Umzug und wirtschaftlich schwierigen Situationen einen geringen Wortanteil hatten. Das war es, was ich vorhin meinte. Wir sind aufgefordert worden, von der Medienanstalter zur Stellung zu nehmen. Wir haben Stellung genommen und dann nie wieder was gehört. Also es gibt in dem Zusammenhang auch keine Abmahnung, keine Aufforderung, keine Ankündigung des Lizenzanzuges. Also etwas, was bei vielen anderen Sendern der Fall ist. Es gibt eine Reihe von Programmen in Berlin, die nach mehreren Abmahnungen und Ermahnungen und auch formalen Sachen dann trotzdem verlängert worden sind. Das heißt, diese Studie ist eine Momentaufnahme alle 2 Jahre. Und wir haben halt in der Mehrzahl der Fälle ganz gut abgeschnitten. In diesem Jahr, Pech, haben wir schlecht abgeschnitten. Das ist die letzte Studie. Bin mir sicher, wenn Herr Wiecher das Programm so untersuchen würde, wie es jetzt wäre, kommt er zu dem Schluss, dass das Wort sogar ein bisschen höher ist, als es 2006 war. Trotzdem aber gehört auch Radio Paradiso zu den Sendern, wie eigentlich alle private Sender, die sich in 14 Jahren entwickelt haben. Und natürlich unterscheidet sich das Programm, was wir heute machen, von dem, was 1996 alle Leute vorhatten.
Das war in dem konkreten Fall ein christliches Radio zu machen.
Das ist noch unsere Auffassung bis heute. Und der Auffassung sind ja auch nicht wir, der Auffassung ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Auffassung ist der Berliner Bischof, der Auffassung ist die Chefin des Diakonischen Werkes. Und es ist schon ein bisschen komisch, dass ein mehrheitlich aus tendenziell linken oder roten Politikern besetztes Gremium der Auffassung ist, sie könnten entscheiden, was ein christlicher Sender ist, wenn die christliche Kirche der festen Überzeugung ist, es sei ein christlicher Sender. Aber trotzdem hat sich das Programm natürlich entwickelt in 14 Jahren. Und es hat auch eine Entwicklung hingenommen hin zu einer kommerzielleren Ausrichtung. Diese ist aber mit Genehmigung der Medienanstalt passiert. Die Sendeerlaubnis ist verändert worden. Uns ist eine Finanzierung über Werbeeinnahmen gestattet worden. Und dieser Prozess ist begleitet worden. Deswegen ist es auch eine Sache, die man uns, glaube ich, schlecht dann nach 14 Jahren vorhalten kann.
Wie viel christliches Radio in Paradiso drin ist oder wie viel Religiosität, das ist natürlich eine Sache, die auszuzählen wahrscheinlich sehr schwer sein wird. Aber Sie haben angekündigt, juristisch gegen diese Entscheidung des Medienrates vorzugehen. Da müssen Sie ja dann Beweise präsentieren, die juristisch haltbar sind. Lässt sich denn nachweisen, dass Sie Ihre Konzeption, die Sie damals eingereicht haben, oder Ihre Lizenzauflagen erfüllt haben?
Nach unserer Auffassung ja. Das ist halt eine Gratwanderung und das ist auch schwierig. Und die Frage ist, wer will denn richten, was ein christliches Programm ist und was nicht? Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir tun, die wir ganz explizit christlich sind. Wenn Sie heute Morgen um 7.30 Uhr einen Psalm hören, in einer modernen Bibelübersetzung, der einfach als Gedanke zum Auftakt gesendet wird, wird keiner Zweifel haben, wird ja sagen, das ist christlicher Inhalt. Und es gibt jeden Tag den Kommentar von einem baptistischen Pfarrer, Maler meint, das wird auch keiner in Zweifel dran haben. Oder irische Segenstexte, die wir senden, all sowas. Oder das Wort des Bischofs am Samstag. Oder in der Kirchensendung eine Andacht, die wir machen sonntags. Dann gibt es aber eine Reihe von Dingen, wo das eher implizit der Fall ist. Wir sind das erste Radio, was weltweit sich klimaneutral gestellt hat. Wir sind der erste Sender, wir unterstützen Aktionen wie Kinder beflügeln gegen Kinderarmut, Bildung, all solche Geschichten, die man macht, kann man sagen, machen andere Sender auch, aber es hat bei uns einen Sinn und Zweck und es will irgendwo hin. Und dann gibt es eben Dinge, die wir nicht tun. Höreranrufe, Leute veralbern, all solche menschenverachtenden Dinge, die ja alle anderen auch tatsächlich machen. Das heißt, explizit, implizit und eben durch Auslassung. Da kann man argumentieren, ist das nun christlich oder nicht christlich. Nur die Frage ist, wer hat da die Deutungshoheit? Und das ist in der Tat eine spannende Frage, die es auf einem Markt wie Berlin natürlich zu klären gilt.
Im ungünstigsten Fall ist am 30. November Schluss. Was passiert dann mit Radio Paradiso beziehungsweise mit den Mitarbeitern? Wie viele sind es?
Der Sender selber hat 21 Mitarbeiter, aber mit den ganzen angeschlossenen Aktivitäten, der Radiohaus und sowas, sind es 64 Arbeitsplätze, die betroffen sind. 64 sichere Arbeitsplätze in schwierigen Zeiten. Menschen mit Familien, ungefähr 200 Leute oder so, die davon betroffen sind, von einer ungewissen Zukunft.
Radio Paradiso-Geschäftsführer Matthias Gülzow interviewt in einem Jam-FM-Studio im Radiohaus, in dem auch Radio Paradiso sendet. Das vollständige Interview als Video nach der Sendung im Netz, mehr dann unter twitter.com/medienmagazin. Sicherlich wäre es nicht neu, dass Radiosender sterben. Hier in Berlin-Brandenburg ist der Radiofriedhof gut gefüllt. Neben den DDR-Programmen ruhen zum Beispiel in Frieden Radio 100, 100,6, Multikulti, JFK, Charlie, FAZ Business Radio, News Talk, Info 101, auch der AFN oder BFBS. Neu ist vielleicht, dass ein Sender vom Medienrat nach Ablauf der Lizenz die rote Karte bekommt. Deswegen umgesetzt nach Berlin-Mitte, wo ich den Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Hans Hege, fragte, warum hier zum ersten Mal ein Radiosender so bestraft wurde.
Also erstmal geht es nicht darum, dass jemand bestraft worden ist. Es ist eine Ausschreibung, hat es gegeben. Wir haben eine klare Gesetzeslage. Ein Veranstalter bekommt zunächst mal eine Lizenz auf 7 Jahre. Er hat dann einen Anspruch auf Verlängerung, wenn er seine Verpflichtung erfüllt hat. Das ist im Fall Paradiso auch passiert. Aber dann muss neu ausgeschrieben werden. Weil es ein Privileg in Berlin eine Frequenz zu haben und es hat ja sehr viele Wechsel gegeben, auch häufig Neuausschreibungen mit neuem Konzept. Und es gibt immer viele Anträge, jetzt in diesem Fall waren es etwas weniger als sonst 10 Anträge, und die alle hätten senden können und natürlich auch in Anspruch haben, einem fairen Verfahren, nicht eine Scheinausschreibung, wo jemand praktisch keine Chance hat, wenn er gegen jemand antritt, der schon länger sendet. Und darum ging es dem Medienrat, er hatte eine Prognose zu treffen, also nicht irgendwelche Strafen für die Vergangenheit. Die Vergangenheit spielt nur insofern eine Rolle, als sie auch natürlich Grundlage ist für die Prognose in der Zukunft. Darauf kommt es ganz zentral an. Wer wird in der Zukunft nach der Einschätzung des Medienrates, der als Gremium ja gemeinsam zu einer Einschätzung kommen muss, wem traut der Medienrat am ehesten zu, am meisten zur Vielfalt der Programme in dieser Region beizutragen? Das ist ein allgemein formulierter Maßstab, aber gerade deswegen haben wir ein Gremium, was ja nicht etwa mit einer knappen Mehrheit entscheidet, sondern mit einer qualifizierten Mehrheit, in dem Fall sogar einstimmig.
Warum ist nun Oldiestar geeigneter, in Berlin zur Vielfalt beizutragen als ein Radioprogramm, das seit Ende der 90er Jahre hier bewiesen hat, zumindest anhand der Hörerzahlen und auch der Unterstützung durch die Kirche, dass das Programm gewollt wird?
Also eine Begründung lässt sich ja nicht in ein, zwei Sätzen geben. Also der Medienrat wird über die schriftliche Begründung auch ausführlich noch beraten und sie beschließen. Ich kann nur die allgemeinen Kriterien wiedergeben. Das ist die Vielfalt des Programmangebotes, die Vielfalt der Senderform, der Umfang des Wortanteils, die Qualität des Wortanteils und natürlich auch die bisherigen Erfahrungen mit Radio Paradiso, die wir immer wieder ausgewertet haben. Es hat auch durchaus kritische Gespräche mit Radio Paradiso gegeben. Jetzt ging es insbesondere um das, was ist in der Zukunft zu erwarten. Das Gleiche ja auch von den anderen neuen Antragstellern. Es waren interessante Musikformate dabei, sind auch Anträge nicht berücksichtigt worden. Für Oldiestar sprach, dass das Programm ja auch, sagen wir, ausgewertet worden ist, dort also sehr viel höheren Wortanteil hat und viel vielfältigere inhaltliche Formen, auch einen stärkeren noch Regionalbezug als Paradiso. Also obwohl bisher Oldiestar ja eine sehr schwache Frequenzausstattung hat. Also Medienrat hat all dieses gewürdigt und ist dann zum Ergebnis gekommen, ich ziehe einen vor. Das ist das, was sonst eben auch passiert. Ich sage mal, Medienrat kann nicht alle glücklich machen, wir haben nicht genügend UKW-Frequenzen, es muss eine Auswahlentscheidung getroffen werden. Und ich denke, es gehört auch dazu, das mag ungewöhnlich sein, dass jemand eine Lizenz nicht wieder kriegt, aber wir haben sonst immer umgekehrte Diskussionen gehabt, haben wir überall in Deutschland, dass wer einmal eine Frequenz gekriegt hat, dann was ganz anderes macht, also in anderen Ländern viel krasser, als das in Berlin passiert. Also er macht nicht das, was er ursprünglich versprochen hat, behält die Frequenz trotzdem. Und sagen wir, es ist jeweils eine aktuelle Bewertung zu treffen, also es kommt auf das an, was heute in der Zukunft, heute für die Zukunft zu erwarten ist, nicht auf das, was wir vor 14 Jahren war.
Muss dann also die BBC auf der 90,2 sich damit wahrscheinlich dann abfinden müssen, dass die wird am 7. November ungültig die Lizenz, dass sie möglicherweise auch nicht mehr hier in Berlin senden darf?
Nein, natürlich, darum gibt es auch die Frage, es wird jeder Einzelfall für sich berücksichtigt. Aber auch, sagen wir, wir haben ja im Fall BBC und auch des französischen Programms dann Lizenzen nicht mehr für so lange verlängert, wie das früher, wie das eigentlich möglich gewesen wäre, weil man sich natürlich auch da die Frage stellen muss, sagen wir, hat ein Auslandsrundfunk heute noch die gleiche Bedeutung, wie er sie früher hatte? Da gab es übrigens im damaligen Medienrat durchaus auch Diskussionen. Ist die Verbundenheit Berlins zu seinen ehemaligen Schutzmächten, das ist ja die gesetzliche Begründung unter der ja auch die verschiedenen früheren alliierten Frequenzen in andere Formen überführt worden sind, spielt es heute noch eine gleiche Rolle. Und ist in Zeitalten des Internet, in denen ja Radio ganz anders gehört werden kann, ist es dann noch richtig, eine UKW-Frequenz dafür zur Verfügung zu stellen.
Inwieweit spielen denn wirtschaftliche Überlegungen bei der Lizenzvergabe eine Rolle? Also hier wurden gesagt, 64 Mitarbeiter angeschlossen, das Jazzradio, JFFM, dann auch das Programm KW. Also da ist ja eine richtige Radiohausgemeinschaft letzten Endes betroffen, wenn diese Lizenz nicht verlängert wird.
Also es geht um Radio Paradiso und die Verlängerung von Radio Paradiso oder eben die Vergabe an einen anderen. Ich meine, dass Paradiso mit anderen zusammenarbeitet, ist richtig. Es arbeiten allerdings auch andere Sender miteinander zusammen. Es gibt unterschiedliche Formen der Kombination. Und natürlich werden auch neue Veranstalter, neue Arbeitsplätze schaffen. Natürlich ist es ein Gesichtspunkt, den wir berücksichtigen, den wir auch früher berücksichtigt haben, wenn wir Gelegenheit gegeben haben, mit neuer Zusammensetzung ein Programm fortzuführen. Aber auch das kann nicht dazu führen, dass wir so sagen, jetzt hat ein Sender absoluten Bestandsschutz.
Soweit erstmal Hans Hege, der Direktor der MABB, zu dem Fall Radio Paradiso darf nicht über den 30. November hinaus senden. Gleich mehr, denn es sind ja noch weitere Frequenzen vergeben worden, die 88,4 und 90,7.
Radio 1 Medienmagazin mit der weiteren Frequenzentscheidung des Medienrats in dieser Woche betreffend die 88,4 MHz in Berlin und die 90,7, zwei Low-Power-Frequenzen, einmal vom Schäferberg und einmal vom Postgiroamt in Kreuzberg. Der Medienrat hat entschieden, das Konzept, ja, heißt 88,4, das ist die Dachmarke, für Alex Radio, Berlin FM, die Radiopiloten, Club Radio Unlimited, Multikult FM, Ohrfunk und Medienkonkret e.V. und Twen FM, dass die ein gemeinsames Programm machen. Und der Sender Alex, der offene Kanal Berlin und klassisches Bürgerradio sorgen dann für die technische Senderabwicklung des Programms und für die Zuführung des Signals. Ich konnte Paul Muttikat fragen von den Radiopiloten, der, wir haben es hier mal im Medienmagazin gehört, eigentlich gehofft hatte, mit seinem Herbstradio-Projekt als freies Kulturradio in Berlin hier die Frequenz 24 Stunden bespielen zu können. Aber hören Sie selbst sein Statement.
Wir hatten gehofft, dass unsere jahrelange Arbeit, die vielen Veranstaltungsradios wie Funkwelle oder Herbstradio, bei der Entscheidung zur 88,4 honoriert werden und dass auch die weit mehr als 1000 Stimmen der Unterstützer und Spender für ein freies Kulturradio erhört werden. Nun müssen wir die Entscheidung des Medienrates gegen ein freies Kulturradio Berlin akzeptieren. Entsprechend werden wir in den nächsten Tagen mit unseren Radiomachern darüber beratschlagen, ob freies Radio mit 10 Stunden Live-Programm die Woche überhaupt umsetzbar ist, ob wir uns also überhaupt an der 88,4 beteiligen. In den nächsten Tagen wird es dazu ein Statement auf unserer Internetseite herbstradio.org geben. Fakt ist, der Medienrat hat das Angebot von mehr als 200 erprobten und motivierten Herbstradiomachern ausgeschlagen. Wir sind also schon gespannt auf das Programm, was er stattdessen beschlossen hat.
Dann hören wir jetzt noch Brigitta Gabrin. Sie ist die Geschäftsführerin der Radio- und Medienproduktion, GOG, gemeinnütziger Unternehmensgesellschaft, kurz eigentlich Multikult 2.0. Und sie startet mit Multikult FM innerhalb dieses Programms. Und ich fragte sie, wie sie die Entscheidung des Medienrats aufgenommen hat.
Mit viel Bescheidenheit konnten wir uns auch darüber freuen, denn wir hatten uns mit 9 beziehungsweise am Wochenende mit 11 Stunden täglich beworben und haben 5 bekommen. Wie gesagt, also man muss bescheiden sein, um sich dann über so eine Entscheidung zu freuen, aber die Freude war trotzdem groß, gerade bei uns Kollegen, die aus dem terrestrischen Radio gekommen sind, obwohl wir natürlich im letzten Jahr wirklich die Vorzüge des Internets schätzen gelernt haben und wirklich wissen, auch das Internet bleibt nach wie vor unsere Hauptsäule. Klar freuen wir uns aber, und es ist vor allem die Primetime. Also das ist sehr gut, weil dieses Morgenmagazin, das ist ja das, wonach unsere Hörer, was sich unsere Hörer schon ganz, ganz lange wünschen. Und das, was wir allerdings erst noch nicht realisieren können, denn wir wollen es in einer ziemlich hohen Qualität, also einfach mit einem großen Anspruch realisieren, und dafür brauchen wir wirklich ein Zuhause. Im Augenblick schleppen wir da unsere Technik immer noch, was weiß ich, aus der Nauninritze in die Werkstatt der Kulturen, und unser Studio, der Studiobau in der Marheinecke-Markthalle, wo wir ein gläsernes Studio bauen wollen, der verzögert sich aufgrund von einer Baunutzungsänderung, die man, einem Antrag, den man stellen muss und so weiter, wie das halt so ist mit so einem Bau. Und deshalb wird das wahrscheinlich vielleicht 1. September erst.
Wie hat man euch die 5 Stunden erklärt? Ist das eine beliebige Zahl, die rausgekommen ist, nachdem man alle Antragsteller irgendwie dividiert hat durch die 24 Stunden?
Man hat sie uns so erklärt, also man hat uns auch vorher gefragt, was uns am allerwichtigsten sei, und da haben wir uns sowieso beschränkt, sonst hätten wir uns natürlich mit 24 Stunden beworben, und wir haben uns also mit dem Frühmagazin, wie gesagt, Morgenmagazin, das war uns also ein großes Anliegen. Und dann war uns aber auch am Abend, also wir haben einige Sendungen, Weltmusiksendungen, die sind so einmalig, zum Beispiel die Tango-Sendung, das ist die einzige im deutschen Rundfunk in ganz Deutschland, eine wirklich hochqualitative Tango-Sendung, die wäre uns auch wichtig gewesen, und ganz, ganz wichtig war uns aber von 19 bis 20 Uhr die Uhrzeit, wo die Muttersprachensendungen laufen, allerdings in einem Format, das auch für deutsche Hörer sehr hörbar ist.
Wann geht's denn los? Multikult FM auf Antenne.
Multikult FM auf Antenne zum ersten Mal am Pfingstsamstag, das ist der 22. Da senden wir von 9 bis 13 Uhr, da stellen wir uns so ein bisschen vor und bewerben vor allem unsere Party, denn am Abend machen wir eine Record-Release-Party. 50 Künstler, nein, viel mehr Künstler haben uns Songs zur Verfügung gestellt. Wir machen unseren ersten Soli-Sampler und eben die Record-Release-Party, und ja, darüber sprechen wir. Und am nächsten Tag geht es dann los, da gehen wir back to the roots in die Junction Bar, direkt an der Karnevalstrecke, wo er auch seinerzeit Radio Multikulti gesendet hat, und senden von dort von über unseren Wagen und vom ganzen Karneval eben.
Soweit also die Stimme von Multikult 2.0. Aber dazu gleich jetzt Hans Hege nochmal von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, den ich fragte, warum sich so viele Bewerber eine Doppelfrequenz teilen müssen, wo man doch hätte zum Beispiel dem Herbstprojekt, dem Herbstradio-Projekt eine 24-Stunden-Lizenz geben können.
Weil wir eine Fülle von kreativen Ansätzen in Berlin haben. Wir haben ja den offenen Kanal, der sich zu Alex weiterentwickelt hat. Wir haben Multikult, wir haben Herbstradio in verschiedenen Formen. Wir haben auch andere Antragsteller gehabt. Wir haben ja ausgeschrieben. Und in dem Fall, anders als bei den kommerziellen Frequenzen, glauben wir, dass der Mehrnutzen da sein wird, wenn es verschiedene gibt, die eben aber etwas mehr machen sollen als ein Mischkanal und unter einem gemeinsamen Namen auftreten, auch gemeinsame Musikelemente, Station-Elemente nutzen sollen und auch gegenseitig für sich werben. Das ist etwas, was man schwer verordnen kann, wo wir hoffen, dass es sich gegenseitig befruchtet. Das wird ein Lernprozess sein. Also zunächst mal ist es ein Angebot von uns an die verschiedenen kreativen Initiativen in der Stadt, etwas zusammen zu machen. In einer vorläufigen Sendezeitenaufteilung, die niemand zufriedenstellt. Das ist klar. Wir haben am Abend hätten wir fünfmal so viel Sendezeit haben müssen, um alle zufriedenzustellen. Also jeder musste, da von seinen Wünschen herunter oder muss von seinen Wünschen herunter, die er ursprünglich hatte. Dennoch glaube ich, dass es eine gute Chance ist, weil es eben, das sehen wir im Internet, schon eine ganze Reihe von interessanten Sachen gibt. Auch bei Alex gibt es zunehmend interessante Sendungen. Und dieses jetzt in ein Gesamtschema zu bringen, war jetzt eine Herausforderung. Wie gesagt, da haben wir jetzt allen eine Chance gegeben und alle untergebracht. Nicht so viel, wie sie haben wollten, aber immerhin jeder hat eine Chance. Und wir werden das natürlich dann evaluieren und es wird sich fortentwickeln. Aber es ist erstmal gut, dass es überhaupt in Berlin eine ganze Frequenz dafür gibt. Das war bisher nicht der Fall. Wir unterstützen die, soweit wir das machen können. Wir können ja nicht das Programm nicht durch Geld unterstützen, aber wir können die Verbreitung unterstützen. Das tun wir, helfen auch bei den GEMA-Gebühren. Also ich hoffe, dass dieses eine Bereicherung der Berliner Radiolandschaft sein wird. Das wird eine Weile dauern, bis es sich sozusagen zurechtruckelt. Und wir werden dann auch sehen, was wirklich passiert. Also denn nichts ist so wichtig wie die reale Sendung. Und da sehen wir ja auch bei Erfahrung mit Uniradio, wie schwierig es ist, schon eine Stunde jeden Tag zu füllen. In einer Weise zu füllen, die nicht nur den Machern Freude macht, sondern auch denen, die zuhören. Und ich denke, da haben wir im Prinzip sehr viele Möglichkeiten. Und ich hoffe, dass, jetzt auch bei den verschiedenen Partnern da jetzt nicht das Gefühl überwiegt, jetzt sind wir vielleicht zu schlecht weggekommen, sondern eher, jetzt haben wir eine Chance zu ergreifen und wenn wir die ergreifen, kriegen wir vielleicht auch mal mehr.
Spielt da jetzt der Medienrat-Chefredakteur, weil es gibt ja einen offiziellen Stundenplan, wo ganz genau aufgelistet ist, wer wann sendet, oder ist das nur eine Empfehlung, müssen die sich jetzt selber einigen?
Also wenn es eine Einigung gäbe, wäre das für uns vorrangig. Die gibt's aber natürlich nicht, weil jeder sagt, wozu soll ich von meinen Sachen runtergehen? Also wir haben ja viele Gespräche geführt mit den Beteiligten. Daraufhin ist dann auch ein Sendeplan entstanden. Wir mischen uns inhaltlich überhaupt nicht ein. Also das ist Sache der verschiedenen. Allerdings erwarten wir schon, dass man nicht jeder sich ganz alleine sieht, damit es eben nicht ein Mischkanal wird, sondern eine Frequenz, die schon unterschiedlich ist, auch im Tagesablauf. Multikult ist was ganz anderes als die Clubradios dann. Und auch denke ich, dass es trotzdem sinnvoll ist, dass der eine auf den anderen hinweist. Und wir haben besondere Sendeflächen auch für Veranstaltungen da. Also daneben gibt es vielleicht auch eine andere Frequenz, längere Sendezeit für Veranstaltungen, wenn es mal parallel laufen sollte. Also nur, es ist jetzt Sache der Macher, dieses zu füllen. Und die Sendezeit muss einfach mal anfangen. Also wir wollten ja auch nicht verlosen, aber wir haben praktisch jedem eine Chance gegeben. Und dann werden wir auch sehen, wie sich das dann tatsächlich gestaltet. Wir werden dann weiter natürlich mit den Beteiligten reden. Am liebsten wäre uns natürlich, es organisiert sich selber. Nur ich denke, gewisse Geburtshilfe war jetzt erforderlich, sonst kämen wir gar nicht auf Sendung. Wir haben auch dafür gesorgt, dass der Sender ab Pfingsten zur Verfügung steht, dass wir mit den Karneval der Kulturen starten können. Das wird zum Teil vielleicht noch mit Schleifen passieren. Also deswegen bitte nicht zu hohe Erwartungen in den Anfang. Ich glaube, richtig los wird es dann im Herbst gehen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass das eine gute Sache wird.
Sachsen hat gerade gemeldet, dass die freien Radios Coloradio, Radio T und Radio Blau wieder auf Antenne dürfen. Stellt sich die Frage, warum eine Region wie Berlin, Brandenburg, nur zwei schmale Frequenzen für freie Radios zur Verfügung stellt. Was sagen Sie den Kritikern?
Also zunächst mal war es überhaupt, das war eine Frequenz, zwei Sender, die also im wesentlichen Teil Berlins abdecken und auch Potsdam, dass wir die haben in 24 Stunden, das haben wir bisher nicht. Also insofern ist es schon ein Fortschritt und jetzt muss eben auch gezeigt werden und da setze ich ja auch auf die Beteiligten, dass sie zeigen, dass dieses eine gute Situation ist und dann wird sich in der mittelfristigen Diskussion sicher die Frage stellen, kann ich die Frequenzausstattung noch verbessern, wenn etwa andere Frequenzen frei werden.
Soweit Hans Hege, der Direktor der Medienanstalt Berlin Brandenburg. Gleich der Service hier auf Radio 1.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ich habe auch noch einen kleinen Veranstaltungstipp für Sie. Und zwar, wenn Sie heute nichts vorhaben, dann empfehle ich Ihnen, lege ich Ihnen nahe, wenn Sie diese Sendung mögen, das sagt man ja so manchmal, wenn Sie diese Bücher gut finden, dann finden Sie vielleicht auch dieses Buch gut. Also wenn Sie das Medienmagazin gut finden, könnte es sein, dass Sie sich für Bestland interessieren im Hau in Berlin-Kreuzberg im Hebbel am Ufer. Eine Produktion von Rimini Protokoll. Das ist eine Vorführung, wo man sich als Zuschauer selber einbringen kann, indem man zum Beispiel seinen Avatar mit einem Joystick, mit einem Controller steuern kann während der Vorstellung. Also man weiß gar nicht, was passiert. Die Macher wissen es nicht. Und ich habe mal ganz kurz nach der gestrigen Europapremiere meine Banknachbarin gefragt.
I did enjoy it.
Because why?
I like the interactivity.
Also ich habe mich gut unterhalten. Ich mag das Interaktive, das ist sehr innovativ. Und sie ist Journalistin, fand das sehr interessant, wie das normale Publikum reagiert hat.
Also ich fand es nett, bloß ich saß heute schon den ganzen Tag am PC und bin jetzt einfach müde.
Kann ich dich mal auch kurz fragen, mit welchen Eindrücken gehst du jetzt raus? Hat es dir gefallen?
Muss ich erstmal drüber nachdenken, das war schon ziemlich beeindruckend, fand ich.
Was war das Interessanteste für dich?
Ich kann keinen einzelnen Moment rausziehen, aber ich fand sehr interessant die Verbindung von analytischen Elementen. Man kann ja sich schon eine Menge Gedanken machen und dem spontan reingezogen werden in das Spiel.
Ich denke an, wie schnell das Leben vorbeigeht. So, es ist alles so, ist wirklich schnell.
Also es war sehr lustig, aber ein bisschen anstrengend zum Schauen, weil die Avatare doch sehr klein waren. Aber ich werde es auf jeden Fall einigen Freunden empfehlen, von denen ich denke, dass das zu denen passt. Also hat Spaß gemacht.
Ja, und wir haben 3x2 Freikarten zu vergeben, entweder für heute 19.30 Uhr oder wenn man das jetzt nicht schaffen sollte, dann auch morgen am Sonntag 19.30 Uhr. Das müsste man dann bei unserer Hotline durchtelefonieren. Das ist ein Stück, das heißt Bestland, wie gesagt, das nur noch heute und morgen zu sehen ist, dann tourt es bis nach Toronto. Also beste Gelegenheit. Und ich fragte noch die Regisseurin und Autorin Helgard Haug. Am Ende steht nämlich Game Over. Das ist also ein theatralisches Computerspiel, wenn man so will. Ist das Leben wirklich ein Spiel?
Ja, das Leben ist ein Spiel, bestimmt. Die zwei Stunden, die wir da verbringen mit dem Publikum, ist aber jetzt nicht nur ein philosophischer Durchgang sozusagen durch die Lebensfragen, sondern es ist überhaupt erstmal eine Möglichkeit für ein Publikum, aktiv ein Stück zu gestalten. Also wir sagen, dass diese, oder die Gamer sagen eigentlich, dass die Avatare, jeder Zuschauer ist eben repräsentiert durch einen Avatar, Schauspieler auch sind. Und bei uns in dem Stück haben diese 200 Zuschauer die Möglichkeit, praktisch ihren eigenen Schauspiel in ein Stück zu schicken, das gesellschaftliche Fragen behandelt, das individuelle Fragen behandelt und über ein bestimmtes Abstimmungsprinzip können diese Fragen eben beantwortet werden.
Das ist ja sowieso das Prinzip bei Rimini-Protokoll, dass man die typische vierte Wand im Theater einreißt und dass das eine Kommunikation wird zwischen Darstellern und auch Publikum. Aber trotzdem bleibt dann die Frage offen, ist das tatsächlich dann noch Theater oder ist das nicht, ich sag mal, etwas, was außerhalb des von Ihnen geschriebenen Drehbuchs passiert? Oder als Storyboards oder wie man das auch mal nennt.
Ja, das Stück ist für uns irgendwie ein weiterer Schritt in der Frage, inwiefern sind die Zuschauer nicht wirklich irgendwie eines der wichtigsten Elemente vom Theater überhaupt. Also wie kann ich diese Gruppe, die sich da am Abend versammelt, ernst nehmen und wie lässt sich die abbilden, ohne dass ich jetzt Einzelne auf die Bühne zerre. Also das war sozusagen unser Wunsch, das auszutesten. mit dem Stück eine Möglichkeit zu schaffen, dass sie sich ja, organisieren können, verbalisieren können, dass sie Konflikte austragen. Da gibt es irgendwie wunderbare Details, glaube ich. Also wenn man selber mit so einem Avatar unterwegs ist, ob man heiratet oder nicht, ob der Partner dann die Meinung teilt oder nicht. Es gab ganz schöne Konfliktmomente da heute auch im Stück. Bis hin zu dem, dass der eine irgendwie schon sterben wollte, der andere aber dagegen gekämpft hat. Sozusagen, es sind ja, Erweiterungsformen des Theaters, vielleicht auch Konzentrationsformen des Theaters und Unbegrifflichkeiten, weiß ich gar nicht, ob es so sehr geht. Ich finde es jetzt hier im Hebbel ziemlich toll, weil wir einfach in dem alten Gemäuer auch spielen. Also da ganz klar irgendwie so die alte Portal-Guckgassenbühnenanordnung mit eben ganz neuen Medien zusammentrifft.
Soweit also ein kleiner Einblick in Bestland, Hebbel am Ufer, Hau 1 in der Stresemannstraße in Berlin-Kreuzberg. Und wir haben 3 Freikarten. Ich weiß nicht, ob die schon weg sind. Einfach probieren und dann werden wir ja sehen. My true love's name broke down subway in the city of spires. Und gleich tauchen wir ein in die Realität und nicht in die Virtualität. Medienwechsel, 2. deutsches Fernsehen in dieser Woche.
Erst krachten die Banken, jetzt krachen Staaten und morgen kracht vielleicht unser Euro. Sollten wir es deshalb nochmal so richtig krachen lassen, raus mit dem Ersparten, bevor die Inflation alles auffrisst? Wer ist eigentlich schuld an dem Desaster? Sind es die bösen Spekulanten, das Wolfsrudel, wie sie der schwedische Finanzminister nennt? Haben die auch Namen? Haben sie Gesichter? Das Gesicht, das jeder bei uns spontan mit den Finanzmärkten verbindet, gehört Josef Ackermann, dem Chef der Deutschen Bank. Gewiss der mächtigste, aber auch umstrittenste Banker in diesem Land. Er ist heute unser einziger Gast. Schönen guten Abend, Herr Ackermann.
Guten Abend.
Und wenn man sich Josef Ackermann einlädt, dann muss man wissen, dass, was er sagt, tatsächlich Gewicht hat und dass es auch zu Eruptionen kommen kann. Wenn er solche Bemerkungen macht, wie dass die Griechen es wohl nicht schaffen können, aber es gibt keine Alternative, ist das nicht für Spekulanten ein gefundenes Fressen, gegen den Euro zu wetten? Denn es geht hier auch um Wetten. Welche Verantwortung haben eigentlich Journalisten, wenn sie Ackermann zum Beispiel einladen, gegenüber solchen Aussagen? Die Bundesregierung hat sofort alles ein bisschen runtergekocht, weil natürlich, wie gesagt, Ackermann einmal in den Medien nicht mehr so einfach zum Schweigen zu bekommen ist. Ich habe im Studio jetzt Eleni Klotzikas, die sich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt hat, die Verantwortung des Journalismus, gerade des Wirtschaftsjournalismus. Wie bewertest du das?
Natürlich kann man ja als Journalist solche Aussagen wie die von Josef Ackermann nicht ignorieren. Doch es ist auf jeden Fall auch richtig und wichtig, dass man nach der Intention dieser Aussagen fragt und auch danach fragt, wenn jemand solche Aussagen trifft, der ja auch sowieso die Auswirkungen seiner Äußerungen sicherlich abschätzen kann und solche negative Stimmung verbreitet, muss man sich auch fragen, welche Geschäfte möglicherweise dahinter stecken. Die Deutsche Bank, aber auch viele andere Banken sind ja schon lange nicht mehr Dienstleister der Realwirtschaft, sondern sind selber Akteure auf spekulativen Finanzmärkten. Und gerade Nachrichten haben auch eine Rückwirkung auf Finanzmärkte. Und da zeigt sich dann die besondere Rolle von Journalisten, vor allem auch von Wirtschaftsjournalisten, nicht zum Spielball zu werden. Mhm. Nachrichten sind ja ein sensibles Instrument. Damit können auch Aktienkurse beeinflusst werden. Und an einem Beispiel erklärt das Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur bei Finanztest, an einem ganz aktuellen Beispiel.
Wenn man gerne möchte, dass man an einem fallenden Eurokurs Geld verdient, dann macht man das vergleichsweise einfach. Man macht einen Vertrag mit jemandem und sagt dem, ich verkaufe dir am 1. Juli diesen Jahres Euros für 1,35 Dollar. Ich habe diese Euros gar nicht, die ich verkauft habe. Ich muss die irgendwann zwischendrin erwerben. Wenn ich anschließend jetzt hingehe und mit allem, was mir zur Verfügung steht, den Euro schlecht rede, Gerüchte streue, Expertisen veröffentliche, Medien nutze, Interviews gebe und immer darauf hinweise, dass der Euro ein Problem hat in Südeuropa zum Beispiel, dann schaffe ich es vielleicht, dass der Euro tatsächlich am 30. Juni nur noch 1,20 Dollar wert ist. Das heißt, ich kann für 1,20 Dollar 1 Million Euros kaufen am 1. Juni und kann die gleich, weil ich einen Vertrag habe, für 1,35 Dollar wieder verkaufen. Und habe einen richtig schönen Gewinn gemacht, ohne dass das volkswirtschaftlich in irgendeiner Form sinnvoll ist.
Der Wirtschaftsjournalismus ist ja, Lenny, erst vor kurzem in die Kritik geraten. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung bescheinigt den reichweitenstärksten deutschen Medien Versagen und mangelnde Kompetenz. Was waren damals die Kernpunkte dieser Kritik?
Die Kernpunkte waren, dass bis 2006, nach Ergebnissen dieser Studie, Wirtschaftsjournalisten die Umwandlung des Bankensystems in Deutschland in eine Finanzindustrie, die mit hochspekulativen Produkten arbeitet und damit halt auch die ehemalige Rolle des Dienstleisters verlassen hat, dass das nicht kritisch begleitet wurde. Also es wurde wohl wenig über die Risiken und Nebenwirkungen dieser Finanzmarktindustrie berichtet. Erst als sozusagen die große Pleite von Lehman Brothers geschehen ist, dann seien die Medien aufgewacht. Es fehlte wohl aber auch an allgemeinem Sachverstand, an Expertentum außerhalb der Redaktionsräume. Das hat zumindest Ute Holzheil, Ressortleiterin der Wirtschaft beim Inforadio, gesagt.
Wir haben natürlich immer wieder davor gewarnt, Amerika, Kreditkartenkrise, Amerika ist überschuldet etc. Aber es wusste natürlich kein Mensch, wann das kommt und mit welcher Wucht das kommt. Und das hat uns alle erschrocken. Und da muss ich sagen, wenn man sagt, der Wirtschaftsjournalismus hat versagt, das finde ich ein bisschen platt, weil die Wirtschaftswissenschaftler, wenn ich das mal so sagen darf, da hat außer Max Otte, glaube ich, kaum jemand gewarnt. Und sie konnten uns in der Krise auch nicht sehr helfen. Wenn wir da angerufen haben, sind viele Wirtschaftswissenschaftler weggetaucht. Es gab auch welche, die hier im Inforadio aufgetreten sind, ganz mutig und tapfer. Das waren aber eher wenige.
Wenn nun auch die Wissenschaft mit ihrem Latein am Ende ist, taucht sie dann einfach ab. Ne? Journalisten müssen aber Rede und Antwort stehen, Seiten füllen, Sendeminuten füllen. Haben Journalisten aus ihren Fehlern seinerzeit gelernt? Das heißt, berichten sie nun adäquater zur Euro-Krise, angemessener und informativer?
Das ist ja natürlich noch zu neu. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Studien bisher. Aber man spürt ja, dass dieses Thema die Medien beherrscht. Es wird ernst genommen. Es wird viel berichtet über die Schuldenkrise einzelner Länder wie Griechenland. Allerdings nicht immer nur sachlich, sondern auch sehr plakativ und reißerisch. Und das ist nicht nur meine Beobachtung, sondern auch die Beobachtung vieler anderer, wie zum Beispiel nochmal von Hermann Josef Tenhagen von Finanztest.
Was mich irritiert hat, ist der zum Teil nationalistische Ton dieser Berichterstattung. Was mich auch irritiert hat, ist der fehlende wirtschaftliche Zusammenhang in der Berichterstattung häufig. Griechenland hat Schulden aufgehäuft in den letzten 10 Jahren. Das hat man bis zum Oktober, November 2009 gemacht, zwar ganz massiv. Dann gibt es eine neue Regierung, die erklärt erstmals sehr ernsthaft, dass da ein Problem existiert und dass man was tun müsse. Und die Reaktion ist nicht zu sagen, okay, jetzt lass mal gucken, was denn diese neue Regierung plant, sondern Himmel, was haben die denn da für riesige Schulden? Und vorher hat keiner hingeschaut.
Gerade der Boulevard hat ja ziemlich reißerische Stimmung gemacht, vor allem die Bild-Zeitung gegen Griechenland. Da war immer die Rede von Pleite Griechen oder verkauft auch eure Inseln, ne? Sind denn nun andere Medien möglicherweise, weil sie die Bild-Zeitung dann doch immer so als Leitmedium empfinden, aufgesprungen auf dem Zug oder hat das eine andere Eigendynamik?
Das kann man vielleicht vermuten. Die Boulevardpresse, ja wirklich die Bild-Zeitung, hat diese negative Stimmung wirklich angeheizt. Dazu empfehle ich als Lektüre im Internet auf bildblog.de den Artikel von Christoph Schultheiß, wie man gegen ein Land aufhetzt. Allerdings waren ja auch die Töne der Regierung nicht immer nur sachlich, sondern auch eher feindlich. Man hatte auch das Gefühl, da schwingt eine Menge Wut mit. Ein aktuelles Beispiel, eine Überschrift, die Schuldenfalle. Wie viel Griechenland können wir uns noch leisten? Ja, im aktuellen Spiegel, so lautet die Überschrift. Die Berichterstattung ist dann nicht ganz so oberflächlich wie die Überschrift selbst. Aber man kann vielen Medien schon den Vorwurf machen, dass sie ungenau berichtet haben. Denn es hat sich möglicherweise auch ein falsches Bild vermittelt. Zum Schluss dazu nochmal ein Statement von Hermann Josef Tenhagen.
Es hat ungefähr 10 Tage gedauert, bis in Deutschland gemerkt worden ist, dass den Griechen kein Geld rübergeschoben wird. Wir haben Bürgschaften übernommen. Wir haben bisher keinen Cent bezahlt für Griechenland. Die Griechen sollen das alles bislang selber bezahlen, was sie an Schulden aufgenommen. Das gilt für die Portugiesen und die Spanier ganz genauso. In der deutschen Berichterstattung sieht das aber so aus, als ob wir jedes Jahr zig Milliarden Euro bezahlen würden in Griechenland, während wir gleichzeitig unsere Kindergartenplätze nicht bezahlen. Das ist falsch. Das ist schlicht falsch. Wir tun das ja gar nicht.
Den Unterschied zwischen einem Geldgeschenk, sozusagen einem Blankoscheck und einer Bürgschaft, den sollte man dann sicherlich treffen können. Interessant wäre aber auch mal eine vielleicht wissenschaftliche Untersuchung zu der Frage, inwieweit auch das Schlechtreden, also das ständige Überziehen mit negativen Nachrichten über ein Land, auch dazu geführt hat, dass Griechenland sich auch gar kein Geld mehr leihen konnte auf den internationalen Finanzmärkten, weil die Ratingagenturen das Land derart auch herabgestuft haben, dass nichts mehr ging und es überhaupt erst zu dieser Bürgschaft kommen musste.
Über die Verantwortung des Wirtschaftsjournalismus im Speziellen im Zeitalter der Eurokrise und der Finanzkrise sprach ich mit Eleni Klotzikas. Vielen Dank. Ich empfehle wieder den Podcast des Radio 1 Medienmagazins mit einigen Bonustracks. Das Video vom Interview mit dem Geschäftsführer von Radio Paradiso, wie gesagt, so circa in einer Stunde im Netz. Und dann empfehle ich Ihnen Admiral Taff mit der Dancehall gleich im Anschluss hier auf Radio 1. Und vergessen Sie nicht die Antenne zu ehren. Tschüss. Und dann empfehle ich Ihnen natürlich den Podcast-Bonustrack zum Thema Radio Paradiso. Sie hören Aufnahmen aus den Jahren 97, 98 und 2003. Zuerst der Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 14. Februar 1997, zwei Tage nach dem Sendestart von Radio Paradiso.
Normalerweise werden in dieser Region Radiostationen genauso eröffnet wie Bahnstationen. Hohe Politprominenz gibt dem Unternehmen mit weihevollen Worten und durch Drücken eines Startknopfes oder mittels Absperrband durchschneiden die nötige publizistische Wichtigkeit. Das durch Radio 4U und Rockradio B fusionierte Fritz wurde sogar von zwei Landeschefs auf den Weg gebracht. Für das vorgestern gestartete christliche Radio Paradiso gab es originellerweise einen Gottesdienst.
Gott, du hast uns ins Leben gesandt, damit wir für menschenwürdiges Leben eintreten. Wir von Radio Paradiso wollen das auf unsere Art tun und auf Sendung gehen. Es ist ein waghalsiges Projekt, auf das wir uns eingelassen haben. Stärke du uns, wenn uns der Alltag überrollt. Korrigiere du uns, wenn wir die Hörer und Hörerinnen überrollen. Guter Gott, wir bitten für unsere Hörerinnen und Hörer. Auf dem Weg zur Arbeit, im Büro, am Schreibtisch, werden sie unser Programm hören. Öffne du Ohren und Herzen, damit nicht nur ausgefülltes, sondern erfülltes Leben gelingt. Gütiger Gott, die Medien haben unsere Welt verändert. Wir erfahren vieles jetzt durch Radio und Fernsehen. Das birgt Gefahren, aber auch Chancen. Lass uns diese Chancen sinnvoll und menschlich nutzen. Zeige uns aber auch unsere Verantwortung und unsere Grenzen, damit wir Journalisten nicht übermütig werden.
Mit Gottes Hilfe kann eigentlich nichts schiefgehen. Im gestrigen Journal nach 10 der Kirchenredaktion wurde dies allerdings von Horst Edler arg bezweifelt. Aus weltlicher Sicht ist Michael Mayer nach zwei Sendetagen vorsichtig skeptisch.
Zwölf Uhr zwei. Hier ist zum ersten Mal Radio Paradiso, das christliche Radio Berlins. Herzlich willkommen!
Fröhlich, harmonisch und christlich soll Radio Paradiso sein. Eine Oase für die Seele, sanfte Musik und gute Nachrichten laut Eigenwerbung. Initiator des Projekts ist Rainer Thun, mit vielfältigen Medienerfahrungen gesegneter Radio- und Fernsehpfarrer, der sich schon seit langem um eine eigene Station bemüht hatte. Seine publizistischen Ziele sind hoch gesteckt.
Mir ist wichtig, dass in den ganzen Konflikten und Problemen unserer Zeit christliche Werte und Tradition nicht zu kurz kommen. Ich glaube, dass die christlichen Kirchen insgesamt vieles zu sagen haben, um auch die Zukunft unserer Gesellschaft mitzusichern. Da gibt es Stichworte wie Toleranz auch gegenüber Ausländern oder Andersdenkenden, dass man Versöhnung versucht zu bewerkstelligen zwischen Ost und West zum Beispiel. Oder dass eben dieses Stichwort Nächstenliebe mit all seinen Implikationen in der täglichen Diskussion von Menschen dabei ist und nicht völlig verschüttet wird.
Und diese Werte wollen die Paradiso-Macher durch ihr Wortprogramm und durch ihre Moderationen in die Welt tragen. Chefredakteur Matthias Gülzow zum Paradiso-Programmkonzept.
Ganz speziell, wir werden vor jeder vollen Stunde eine Gedanken zum Auftanken senden, wie wir es nennen. Dabei kann eine klassische Andacht laufen. Es können aber auch literarische Texte sein. Es gibt ja in der christlichen Tradition nach vielen Jahrhunderten viele auch schöne Texte, die dafür in Frage kommen. Das ist eben so ein Element in der Stunde. Dann ist es so, dass wir natürlich uns in der Ansprache völlig unterscheiden von anderen Sendern, dass wir die Leute warm, ruhig annehmen. Es wird keinen Zynismus, Ironie und sowas im Programm geben. Dritter Schwerpunkt ist die Nachrichtenauswahl. In den Nachrichten gibt es bestimmte Meldungen, die man machen muss. Das ist völlig klar. Und dass die Welt nicht nur aus positiven Nachrichten besteht, haben wir auch erkannt. Aber es gibt gerade da viele Nachrichten, wo man dann die Wahl hat, welche man nimmt. Und da werden wir sicherlich den Schwerpunkt auf positive Nachrichten setzen. Und wir werden spezielle Rubriken machen, gute Nachrichten fast übersehen zum Beispiel. Das wird es jeden Tag geben.
Das klingt nach einem umfangreichen Wortprogramm, doch der Eindruck täuscht. Von 6 bis 17 Uhr und von 21 bis 5 Uhr morgens regiert wochentags die Paradiso-Stundenuhr. Und die weist durchschnittlich 20 Minuten Wort pro Stunde aus, einschließlich Moderation, Werbung, Jingles und Nachrichten. Mit anderen Worten, es wird auch auf Radio Paradiso Musik gedudelt, was das Zeug hält. Mit Elton John gegen den Werteverfall der Gesellschaft sozusagen. Da Paradiso auch in der Musikfarbe auf durchgängig harmonische Klänge setzt, ist das Programm in diesem Punkt völlig austauschbar. Rainer Thun.
Man hat immer gesagt, in Berlin gibt es gar keine Musik, die noch vermisst wird. Die wird überall abgedeckt. Wir haben daraufhin eben eine Marktanalyse gemacht, ein Musikresearch. Und dabei stellte sich raus, dass so eine bestimmte romantische, melodieorientierte Musik, Soft Pop Rock, zwar bei verschiedenen Sendern vorkommt, aber dass kein Sender da eine bestimmte Musikfarbe dieser Art signifikant abdeckt. Und da haben wir gedacht, das ist eben die Musikfarbe, mit der wir es versuchen müssen. Und hierüber eben Hörer zu gewinnen. Und da wir ja ein populäres Radio sein wollen und kein elitäres Radio, werden wir wie die anderen massenattraktiven Privatsender kürzere Wortbeiträge in diesen Musikteppich bringen und zu bestimmten Zeiten, meistens ja Minderheitszeiten abends, auch Schwerpunktthemen behandeln können.
Eingebettet in diesen Musikteppich ist natürlich auch die Werbung und das Sponsoring. Dies ist der wesentliche Unterschied zum schon seit 1961 sendenden evangelischen Rundfunk ERF aus dem hessischen Wetzlar. Dort verzichtet man gänzlich auf Werbegelder. Thun argumentiert, dass Werbung nötig sei, um sich nicht von Geldzuschüssen der Kirchen abhängig zu machen und somit zum Sprachrohr der Amtskirchen zu werden.
Jede Werbung können wir natürlich nicht annehmen, wenn sie dem Geist, sag ich mal, des Konzepts von Radio Paradiso widerspricht, können wir die Werbung nicht nehmen. Aber das unterscheidet uns gar nicht von Tageszeitungen oder anderen Medien. Man hat immer das Recht, gewisse Dinge eben nicht zu machen.
Der Medienrat Berlin-Brandenburg scheint das Programm noch gar nicht richtig zu kennen. Versprach er sich doch noch vor Sendestart einen wesentlich höheren Wortanteil als bei 98.2 Soft-Hit-Radio von Georg Gavron. Susanne Grams, Sprecherin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Wenn man sich so die Radiolandschaft bei uns in Berlin ansieht und auch in Brandenburg natürlich, wurde so ein oder ist so ein Programm, was also ein Vollprogramm aus christlicher Sicht sein will, natürlich schon ein Beitrag zur Vielfalt als jetzt ein Programm, was im Wesentlichen Musik und ja doch eher weniger Wortbeiträge geplant hatte.
Paradiso war schon vorab aber auch zum Zankapfel der Kirchenverbände geworden. Das negative Presseecho auf das Projekt von Rainer Thun war gewaltig. Thun nimmt die Kritik aus den eigenen Reihen aber gelassen.
Ich bin das eigentlich gewöhnt. Schon damals, als ich vor 11 Jahren Privatfunkpastor bei RSH wurde, bei Radio Schleswig-Holstein, war das genauso eine Schlammschlacht, sag ich mal, oder so ein Donnerwetter von allen Seiten. Es scheint einfach so zu sein, dass viele Leute, wenn was Neues kommt, so argwöhnisch sind und das genauso diskutieren wie damals manche Menschen, als die erste Eisenbahn durchs Land fuhr. Ich glaube, dass wenn man das Radio kennt und das Radio hört und wenn dieses Radio seine Hörer hat, dann wird sich das alles legen und dann ist es der Alltag.
Ein Jahr und 9 Monate später, das Medienmagazin am 15. November 1998, Krisenstimmung bei Paradiso.
Am Aschermittwoch letzten Jahres startete in Berlin Deutschlands erstes christliches Radio auf Ultrakurzwelle. Radio Paradiso sendete sanfte Hits, anfänglich positive Nachrichten und ein christlich orientiertes Wortprogramm, das sich an eine breite Zuhörerschaft wenden sollte. Also auch an jene, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen. Doch nur wenige Hörer mochten sich das Programm anhören. Die angedachte Mischfinanzierung aus Werbung und Spenden scheiterte. Gestern vor einer Woche meldete der Geschäftsführer Pastor Rainer Thun nun Konkurs an. Über die Hintergründe der Vertreibung aus dem Radioparadies berichtet Michael Mayer.
98.2 Radio Paradiso. Sanfte Hits mit Seele. Radio Paradiso. Der Nachmittag mit Rainer.
Von Sendestart an war Radio Paradiso ein höchst umstrittenes Projekt. Die verschiedenen Kirchenverbände, die an Radio Paradiso beteiligt sind, hatten höchst unterschiedliche Vorstellungen von einem christlichen Programm. Die einen wollten es inhaltlich näher an die evangelische Kirche ansiedeln, die anderen waren erschrocken über ihre eigene Courage und fragten sich, ob sie nicht doch mit ihren Inhalten bei den Öffentlich-Rechtlichen besser aufgehoben wären. Zunächst unterstützten die Kirchenverbände Radio Paradiso. Immerhin 4,5 Millionen Mark investierten sie im ersten Jahr. Doch als der Nordelbische Kirchenverband kürzlich dazu aufgefordert wurde, weitere 600.000 Mark zu investieren, wurde dieses Ansinnen deutlich abgelehnt. Außerdem waren die Kirchenverbände sauer über eine Anzeigenkampagne, die christliche Motive mit Slogans wie »Let's groove tonight« und »Come on baby, light my fire« persiflierte. Vor einer Woche musste man nun Konkurs anmelden. Paradiso-Chefredakteur Matthias Gülzow sieht trotz des finanziellen Desasters das Konzept christliches Radio nicht als gescheitert an.
Das ist der erste Versuch, sowas in Europa überhaupt zu machen. Und ob das Konzept an sich gescheitert ist, komplett oder nicht, das lässt sich garantiert nicht nach 1,5 Jahren sagen, das ist jedem klar. Ein Sender braucht nach einer Studie der Medienanstalt ungefähr 3 bis 4 Jahre, um null zu machen, ein normaler Sender. Und ob so ein Konzept eben aufgeht oder nicht, das ist zu früh, das zu sagen. Wir wissen aus der Infotest-Studie, dass wir im Sommer ungefähr 15.000 Hörer hatten. Wir wissen, dass die Zahlen jetzt steigen. Das ist nach 1,5 Jahren nicht schlecht.
Doch es war viel zu wenig, um die Werbetreibenden zu überzeugen. Kaum eine Agentur buchte bei Radio Paradiso, auch wenn die Programmmacher laut eigenen Angaben gebildete und gut verdienende Hörer haben. Mit dem einschaltquotenstarken christlichen Radio amerikanischer Prägung wollten die Kirchenverbände ohnehin nicht viel zu tun haben. Dort moderieren Pastoren und freikirchliche Prediger, zum Teil in aggressiver Form, und rufen auch schon mal zur Demonstration vor einer Abtreibungsklinik auf.
In den USA ist das Religious Format eines der stärksten Formate. Ich weiß nicht, welche Nummer, 5 oder 6 oder irgendwie so der Formate. Aber man muss auch wissen, dass in den USA ja die kirchliche Landschaft völlig anders ist. Ich habe lange da gelebt und weiß, dass das eine völlig anderes spirituelles Leben ist und auch eine andere politische Dimension und eine Bedeutung, die die Kirche hat in der Öffentlichkeit. Das unterscheidet sich. Das ist intensiv in einigen Bereichen, weniger intensiv in anderen. Insofern kann man das nicht vergleichen. Insofern haben wir diesen Sender auch nicht nach amerikanischem Vorbild ausgerichtet. Wir sind nicht in den USA extra gewesen und haben uns die ganzen Sender angeguckt. Also ich habe es auch Spaß mal früher gemacht, aber das haben wir nicht danach gemacht, sondern wir haben das so konstruiert, wie wir meinen, müsste es nach dem volkskirchlichen deutschen Verständnis sein.
98.2 Radio Paradiso. Gedanken zum Auftanken. Von Leo Tolstoi.
Ein König, der Gott sehen wollte, drohte allen Weisen und Priestern schwerste Strafen an, wenn es ihnen nicht gelänge, ihm Gott zu zeigen.
In den nächsten Wochen werden die Paradiso-Macher versuchen, neue kirchliche Gesellschafter zu finden, die das Programm weiterfinanzieren. Eine Baptistengemeinde in Berlin hat bereits Interesse signalisiert. Weltliche Gesellschafter, die Geld mit dem Sender verdienen wollen, kommen nicht in Frage. Das hat die Medienanstalt Berlin-Brandenburg bereits signalisiert. Die auferlegten Werbebeschränkungen werden also bleiben. Die Programmkosten werden auf jeden Fall deutlich heruntergefahren werden müssen, will der Sender überhaupt überleben, mein Chefredakteur Matthias Gülzow.
Man wird die Zahl der journalistischen Mitarbeiter verringern. Dafür aber, was jede andere Redaktion tut, was wir bisher nicht getan haben, auf freie Mitarbeiter setzen. Wir haben fast alles alleine gemacht. Und das ist immer die teuerste Lösung. Wir haben mit allen, die jetzt nicht mehr dabei sein können, schon langfristig darüber gesprochen und für viele Leute entweder andere Lösungen gefunden. Die groben Züge des Programms werden nicht verändert. Natürlich verändert sich jedes Radioprogramm, weil wenn wir eine tolle Idee haben, dass wir eine neue Aktion gegen Gewalt an Schulen machen, dann machen wir das und dagegen verändert sich das Programm. Es wird geringfügig, und das werden wir eben bei der Medienanstalt auch beantragen, dann es wird sich geringfügig abgespeckt im Wortprogramm.
Ob die Medienanstalt weitere Einschnitte im Wortprogramm zulassen wird, darüber wird erst im Dezember entschieden werden. Angesichts von bis zu 80% Musikanteil wird aber auch dieser Vorschlag Radio Paradiso wohl nicht mehr retten können.
Die Sicht der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg gleich von ihrem Direktor Hans Hege. Steigen wir doch zunächst aber um vom Radiozirkus zum Zirkus von Eric Clapton.
Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Chef, mit dem Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, früher mal Kabelrat. Und damit Dr. Hege, natürlich die Frage an Sie, Sie sind schon lange im Geschäft. Hätte man das nicht voraussehen können, dass Radio Paradiso als kirchliches Radio ohne Werbeeinnahmen nicht irgendwann dicht machen müsste? Sie haben viele Sender kommen und sterben sehen.
Also wir wussten natürlich, dass Radio Paradiso ein Risiko darstellt, aber der Medienrat hat sich bewusst auch für dieses Experiment entschieden, das ja noch nicht endgültig gescheitert ist. Er war sich allerdings von vornherein darüber im Klaren, dass ein solches Radio sich nicht ausschließlich nach den Gesetzen der Werbewirtschaft würde richten können, also der großen Zuhörerzahl und der langen Hördauer, die ja typisch sind für werbefinanzierte Radios, sondern dass dieser Sender zusätzliche Finanzierungsquellen braucht, sei es aus Spenden, sei es aus kirchlichen Mitteln. Und bisher sind die auch geflossen.
Nächster Zeitsprung zum 31. Mai 2003, also 5 Jahre später. Radio 1 Medienmagazin der RBB. Ich sagte, es war ein sehr intensiver Begleiter, ist es noch, des Ökumenischen Kirchentages und auch umfassender Partner für die ARD. Darüber kann man ja fast glatt vergessen, dass es eigentlich auch kircheneigene elektronische Medien gibt. Beim Sortieren hilft uns Kai Ludwig, den ich jetzt recht herzlich im Studio begrüße, passionierter Radiobeobachter weltweit. Aber gehen wir erstmal auf die Hauptstadtregion. Auf 98,2 Megahertz läuft ein uns allen bekannter Konkurrent im Berlin-Brandenburgischen Radiomarkt?
Ja, es handelt sich um Radio Paradiso, einen religiösen Sender, der von 27 Gesellschaftern getragen wird, darunter evangelische und freikirchliche Vereinigungen und Organisationen. Gesendet wird also seit 12. Februar 1997 auf der früheren SFB-Frequenz 98,2 MHz.
Und das war ja mal ein Sender, der angetreten ist, eigentlich mehr positive Nachrichten als negative zu verbreiten und auch, sagen wir mal, mit sehr softiger Musik zum Hören einzuladen. Wir hören mal kurz in einen Ausschnitt.
Noch bis heute Nacht genießen Katholiken, Protestanten und Nichtchristen zwischen Siegessäule und Palast der Republik eine friedliche Stimmung ohne Autos.
Das ist Wohlfühlmusik vom Allerfeinsten. Das gefällt mir richtig gut.
98,2 Radio Paradiso. Musik zum Wohlfühlen und Entspannen.
98,2 Radio Paradiso, Musik zum Wohlfühlen und Entspannen. Nur wir verleihen Ihnen einen offiziellen Adelstitel, echt und mit Windsor-Zertifikat.
Aus meiner Beobachtung ist das Christliche nicht ganz raus, aber es ist doch sehr stark geglättet.
Ja, das Programm läuft natürlich sehr auf Sparflamme. Der Sender stand ja schon kurz vor der Insolvenz, was auch übrigens von den Amtskirchen nicht unbedingt mit allzu großer Anteilnahme bedacht wurde, möchte ich mal so sagen.
Kritik hat übrigens auch einen Werbespot gefunden, den ich jetzt nochmal in der Presse nachlesen konnte. Ich habe ihn selbst nicht gehört. Wir geben der Hauptstadt, was sie am nötigsten braucht, tönte es da. Das Ziel der Kampagne war 1000 neue Babys für Berlin. Und damit es sich auch für die Mütter lohnte, wurde ihnen als Gebärprämie ein Kindergartenplatz zugesichert. So, gehen wir mal aus der Bundeshauptstadt weg nach Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es auch ein kirchliches Radio.
Ja, und zwar Domradio, betrieben vom Erzbistum Köln. Das handelt sich damit um den ersten Sender eines Bistums der katholischen Kirche hier in Deutschland. Und Domradio sendet nun im Gegensatz zu Radio Paradiso nicht auf UKW, sondern nur über Satellit, Astra und im Kabelnetz.
Domradio, das Wort um 11.
Johann Wolfgang von Goethe, selige Sehnsucht. Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet.
Das ist so obligatorisch, dass jedes Kirchenradio natürlich auch aus der Bibel zitiert oder Sprüche sendet, die so ein bisschen bedeutungsschwanger sind. Natürlich. Wird sowas in Köln gehört?
Das kann man schwer sagen, denn es fehlt ja an der UKW-Verbreitung, die ja nun als das Kernstück gilt, wenn man doch einen Massenmarkt erreichen will. Also ich habe zumindest noch keine tragfähigen Zahlen dazu gesehen, wie viel Hörer Domradio nun hat.
UKW verbreitet ist dagegen in München Radio Horeb. Horeb ist der Berg der biblischen Gottesbegegnung. Und auch Radio Horeb soll nach Eigenaussage Ort der Begegnung sein, der Begegnung mit dem Wort Gottes.
Ja, Radio Horeb, das ist ein Sender, der von einer Gesellschaft namens Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft getragen wird, die hierzu eigens eine Aktiengesellschaft in Luxemburg gegründet hat. Vorbild ist Radio Maria, ein katholischer Sender in Italien. Da gibt es ja auch in Polen einen entsprechenden Ableger. Gesendet wird seit 1996. Das rund um die Uhr über den Satelliten Astra und eben sonntagvormittags auch auf UKW in München.
Und man hört so am Nachmittag auch ebenfalls Bibellesungen. Die klingen aber für mein Verständnis dann doch so ein bisschen mehr amateurhaft. Hören wir mal ganz kurz rein.
Bleibe bei uns im Leben und Sterben. Führe uns alle in deiner starken Mutterhand zum dreieinigen Gott. Amen.
Vielleicht ist das ja der Versuch, etwas volkstümlicher zu wirken und wegzukommen von den Profisprechern. Weiter, es gibt ja noch unendlich viele. Versuchen wir mal, die wichtigsten aufzuführen.
Erinnern wir vielleicht nochmal an einen Sender, der nicht lange bestanden hat, Radio Campanile aus Ludwigshafen, der Ende 1996 startete und 1998 schon wieder Konkurs anmelden und den Sendebetrieb einstellen musste. Also diesen Sender hat wirklich schon das Schicksal ereilt, das anderen, naja, vielleicht hoffentlich nicht bevorsteht.
Der Evangeliumsrundfunk ist wohl vielleicht auch so der bekannteste eigentlich, auch für Leute, die sich für Kirchenfunk nicht interessieren. Welche Geschichte hat der?
Ja, der Evangeliumsrundfunk wurde schon 1959 gegründet, also zu Zeiten, als an privatrechtlichen Rundfunk hier in Deutschland noch nicht zu denken war. Deshalb konnte auch über viele Jahrzehnte natürlich nicht über Sender hier in Deutschland ausgestrahlt werden, sondern man griff auf Sender von Trans World Radio bzw. von Trans World Radio angemietete Sender in Monaco zurück.
Na, jetzt warten wir, dass der O-Ton kommt. Da ist er.
Sie hören den Evangeliumsrundfunk über Astra und Trans World Radio Monte Carlo.
Ein wirklich starkes Stück aus dem Kolosserbrief steht im Mittelpunkt von Bibel heute. Herzlich willkommen dazu.
Ja, der nächste im Reigen ist
Adventist World Radio, ebenfalls wie Trans World Radio eine von den USA aus operierende internationale Rundfunkmission. Und AWR hat ebenfalls einen Ableger hier in Deutschland in Darmstadt.
Adventist World Radio bringt eine weitere Folge der Sendereihe Leben im dritten Jahrtausend.
Und wieder erklingt die Kennmelodie zu einer neuen Sendung der AWR-Reihe Leben im dritten Jahrtausend. Peter Walter, der Begleiter durch dieses Programm, heißt dazu alle Hörer über Kurzwelle, Satellit, Internet und die Landessender herzlich willkommen.
Ausgestrahlt werden die Programme, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, über Sender des österreichischen Rundfunks, die dieser selbst nicht mehr benötigt, nachdem er ja nun Radio Österreich International in der Sendezeit drastisch beschnitten hat.
Der vielleicht weltweit bekannteste ist Radio HCJB in Ecuador. HCJB hat vielleicht jeder mal, der auf der Kurzwelle so ein bisschen rumgezwitscht ist, schon mal reinbekommen. Aber er ist jetzt wohl offensichtlich auch vom Aussterben bedroht. Wahrscheinlich kann man auch sagen, charakteristisch für kirchliche Medien, dass sie immer so an der Grasnarbe der Existenz vorbeischrammen, obwohl der Sender ist seit 1931 auf Sendung.
Seit 1931 und seit 1953 auch mit Sendungen in Deutsch. Ja, es ist nun im April von der Zentrale von HCJB, die sich in den USA befindet, entschieden worden, die Sendungen nach Nordamerika und eben auch nach Europa einzustellen. Das betrifft die Sendungen zum Beispiel in Englisch schon mit dem heutigen Tage, die laufen also heute zum letzten Mal. Der deutsche Dienst hat nun im Prinzip eine Galgenfrist bekommen bis zum 28. September. Bis dahin hat er praktisch Gelegenheit, nach einer neuen Lösung zu suchen oder Leitung der Regionalleitung von HCJB hier in Europa, die Sendungen künftig fortzuführen. Es gibt dabei allerdings einen Haken oder einen springenden Punkt und der wurde auf dem Sender auch schon ganz klar angesprochen.
Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Finanzierung ab, weil das Ganze dann doch nicht mehr aus den USA sozusagen finanziert wird, sondern aus Europa finanziert werden muss.
Genau, und da denke ich mal, habe ich auch jetzt gar keine Scheu, das mal so offen zu sagen. Das kostet natürlich Geld und ganz besonders sind wir ja immer doch so den DX-Clubs und besonders auch den DXern versuchten wir entgegenzukommen, einfach auch eine Plattform für sie darzustellen. Aber vielleicht mag ja ein oder der andere dann sich doch jetzt herausgefordert sehen, auch unsere Arbeit hier zu unterstützen und einfach dafür einzustehen, auch finanziell, dass die Sendungen von Ecuador aus weitergeführt werden.
Soweit also ein kleiner Überblick über Kirchenmedien im Bereich Hörfunk. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass Kirchenfunk auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk präsentiert wird, dort durch Gebühren gesichert. Vielen Dank, Kai Ludwig, für den Besuch im Studio.
Und tschüss.
Soweit der Stand vom 31. Mai 2003 im Medienmagazin auf Radio 1. Und soweit der Podcast vom 15. Mai 2010.
Radio 1. Nur für Erwachsene.